Heute geht es um einen Gefangenen, um ein Geheimnis und um unergründlichen Reichtum. Wenn man die Elemente so anschaut, dann kann man sagen, wow, kann man sicher einen tollen Actionfilm draus stricken, der irgendwie spannend ist. Das stimmt. Aber für uns geht es halt nicht um einen Actionfilm, sondern es geht um Paulus. Der hat zwar ziemlich viel Action erlebt in seinem Leben, ganz klar, aber heute gehen wir weiter in Epheserbrief und machen das Kapitel 3 heute. Und wir wollen abschnittsweise durch das Kapitel gehen und uns folgende 5 Abschnitte bei dem Ganzen betrachten. Schauen wir uns zuerst an, Paulus, der gefangene Christi Jesu für die Nationen. Schauen wir uns seine Situation an, warum ist er da, wo er ist, was ist da passiert und was für Auswirkungen hat das. Dann schauen wir uns an, was er schreibt. Er schreibt über das Geheimnis des Christus. Dann schreibt er über das Geheimnis des Christus und Gottes Ziel mit dem Ganzen. Er schreibt weiter ein Gebet auf. Und das möchte ich überschreiben mit das Geheimnis des Christus und die Bitte um Erkenntnis. Und am Ende kommt Paulus da hin, dass er Gott anbetet mit einem wunderbaren Lobpreis. Das sind unsere 5 Abschnitte und das Thema insgesamt von heute soll sein das Geheimnis des Christus. Epheser Kapitel 3. Schlagt es auf, lest es immer mal mit bitte. Starten wir mit dem ersten Abschnitt. Das ist nur der Vers 1, Epheser 3, Vers 1. Paulus, der gefangene Christi Jesu für die Nationen. Paulus schreibt folgendes: Deshalb ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen. Man kann es anders übersetzen und sagen, deshalb bin ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen. Er ist gefangen, er ist in Gefangenschaft. Und er sagt, er ist in Gefangenschaft für sie, für die Epheser. Ja, man nimmt allgemein an, das ist die Gefangenschaft, seine erste Gefangenschaft in Rom, wo er 2 Jahre wartet auf die Anhörung vom Kaiser, in Hausarrest. Aber letztlich ist er in Gefangenschaft, er ist gebunden, er ist nicht frei, kann nicht machen, was er will. Und die Frage ist ja, warum ist er dort? Er sagt selbst, er ist ein gefangener Christi Jesu, das ist sehr schön. Er sagt nicht, ich bin ein Gefangener von Rom oder von den Obrigkeiten. Er sagt, ich bin da, wo ich bin, weil es der Wille vom Herrn war. Und ich bin da, wo ich bin, weil es für euch ist, Epheser, oder allgemeiner für die ganzen Nationen. Also, wenn ich jetzt im Folgenden immer von Nationen sprich, dann heißt das für Nicht-Juden. Ja, Paulus unterscheidet im ganzen Brief immer zwischen Juden und Nationen oder Heiden oder Nicht-Juden eben. Warum ist er dort? Ja, das Ganze beginnt in der Apostelgeschichte. Im Kapitel 21 sehen wir, dass Paulus am Ende von seiner dritten Missionsreise in Jerusalem ist und sie dort, also im jüdischen Ritual, sage ich mal, unterwirft, er macht das, 7 Tage, ist ein Vorschlag von den Brüdern dort. Und am Ende von den 7 Tagen passiert was. Schauen wir mal, ich lese euch das vor, Apostelgeschichte 21, ab Vers 27. Dort heißt es, als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel. Also die Juden haben Paulus gesehen im Tempel. Und sie brachten die ganze Volksmenge in Erregung und legten die Hände an ihn. Und sie schrien, Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle überall belehrt, gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und zudem hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte verunreinigt. Denn sie hatten vorher Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von dem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Und die ganze Stadt kam in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel und sogleich wurden die Türen geschlossen. Und während sie ihn zu töten suchten, kam an den Obersten der Schar die Meldung, dass ganz Jerusalem in Erregung sei. Also, nochmal der Hintergrund, Paulus war auf Missionsreise und er hat in ganz der Provinz Kleinasien, in Europa, Philippi, Thessaloniki, überall, hat das Evangelium verkündigt. Hat den Nichtjuden, den Heiden verkündigt, dass sie errettet werden können durch das Werk vom Herrn Jesus Christus. Also, dass auch die Heiden, das war damals ja revolutionär, Zugang zu Gott haben. In eine lebendige, ewige, Gemeinschaft mit Gott geben können, weil durch Jesus Christus ihnen die Sünden vergeben sind oder vergeben werden, jedem, der es im Glauben annimmt. Das hat Paulus gepredigt. Ja. Und wie er das gepredigt hat, hat er auch immer betont, dass die Heiden nicht zuerst ins Judentum übertreten müssen, um dann errettet zu werden. Das war die Vorstellung der Juden. Die haben gesagt, wir sind das auserlesene Volk und wenn jemand zu Gott kommen möchte, dann erst Jude, dann zu Gott. Und Paulus hat gesagt, nein, in Christus ist das alles jetzt anders. In Christus ist das erfüllt, was Gott schon immer geplant hat. Jeder Mensch hat Zugang zu Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Und das hat Paulus gepredigt. Und er hat auch gepredigt, dass sie dann nicht das Gesetz halten müssen, das Gott den Juden gegeben hat. Speisegesetz. Sie müssen sie nicht beschneiden lassen und sollen sie nicht beschneiden lassen, sagt er. Macht's das nicht. Ja. Und sie müssen auch nicht nach Jerusalem zum Tempel pilgern, um dort anzubeten, sondern du kannst Gott überall anbeten, sagt Gott, sagt Paulus. Ja. In Christus Jesus ist das alles möglich für jeden Menschen. Aber die Juden waren da nicht begeistert drüber. Sogar sie waren sehr erzürnt, wie man an der Stelle sieht. Sie werfen ihm vor, dass er überall gegen das Volk predigt. Also, dass er irgendwie das Judentum schlecht macht. Hat er gar nicht gemacht. Dass er gegen das Gesetz predigt. Hat er in der Weise auch nicht gemacht. Er hat nur gesagt, liebe Heiden, ihr müsst nicht das Gesetz halten, weil es nicht für euch gilt. Und dass er gegen den Tempel predigt. Hat er auch nicht gemacht, sondern hat einer erklärt, du kannst überall Gott anbeten, musst nicht zum Tempel gehen. Paulus hat einfach betont, dass man allein durch Jesus Christus und den Glauben an ihn errettet wird. Der Heide wird nicht errettet, indem er erst Jude wird, weil der Jude auch nicht errettet ist, dadurch, dass er Jude ist. Und das gilt heute genauso. Der Katholik ist nicht errettet, weil er Katholik ist. Oder der evangelische treue Kirchgänger ist nicht errettet, weil er Mitglied der evangelischen Kirche ist. Und genauso wenig irgendein freikirchliches Mitglied, weil er jeden Sonntag in die Gemeinde geht. Dadurch ist niemand errettet. Sondern Errettung ist allein durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus. Und das ist das, was Paulus betont hat. Und dafür hat er massiven Widerstand gekriegt, ja. In Jerusalem. Und dann war diese falsche Anklage, sie haben ihn gesehen, wie er unterwegs war in der Stadt mit Trophimus, dem Epheser. Und irgendwer hat dann das Gerücht in die Welt gesetzt, er hätte diesen Heiden mit in den Tempel gebracht. Das darf natürlich nicht sein. Niemand hätte da reingehen dürfen, der nicht Jude ist. Aber das haben sie gleich so übernommen, waren fest davon überzeugt. Und man sieht, sie sind aufgebracht und letztlich wollen sie ihn töten sogar. Wenn da nicht der römische Hauptmann eingriffen hätte, der für Ordnung sorgen musste da auf diesem Tempelplatz, dann hätten sie Paulus sofort gelüncht. Aber der Hauptmann nimmt ihn mit, nimmt ihn fest, führt ihn weg. Es gibt Verhöre und so weiter. Ihr könnt das nachlesen in der Apostelgeschichte. Letztlich ist es so, dass Paulus sich dann am Ende auf den Kaiser beruft und sagt, ich möchte vor dem Kaiser angehört werden, damit diese Sache jetzt endgültig geklärt ist. Und damit ist er nach Rom gebracht worden und hat 2 Jahre darauf gewartet. Das ist wahrscheinlich genau diese Gefangenschaft, von der er da spricht. Er war gefangen, schreibt er, für die Epheser, allgemeiner für die Nationen, für die Nicht-Juden, weil er ihnen das Evangelium verkündigt hat. Weil er eben genau verkündigt hat, dass sie durch Jesus Christus mit Gott versöhnt werden können, dass auch sie ewiges Leben bekommen können, ewige Gemeinschaft mit Gott durch die Vergebung vom Herrn Jesus. Und das, ohne dass sie vorher irgendwie ins Judentum übertreten müssen. Ein Gefangener Christi Jesu für die Nationen, weil er das Evangelium verkündigt hat. Und er schreibt weiter. Lesen wir den zweiten Abschnitt. Es geht jetzt ums Geheimnis des Christus. Die Verse 2 bis 7, Epheser 3, 2 bis 7. Wenn ihr nämlich gehört habt, von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Man sieht, Paulus schreibt von dem Dienst, den Gott ihm anvertraut hat. Er sagt, ihm ist die Verwaltung der Gnade Gottes in Bezug auf die Nationen gegeben worden. Ja, Gottes Gnade hat er ihm in einer Art Verwalterschaft anvertraut und hat gesagt, Paulus, geh raus, verkündige das. Verkündige diese Rettung, die durch Christus Jesus möglich ist. Paulus ist der Apostel der Nationen. Er ist rausgegangen und hat überall verkündigt, dass Vergebung der Sünden möglich ist für jeden Mensch durch Jesus Christus. Und im weiteren Verlauf schreibt er dann von einem Geheimnis und er zeigt verschiedene Aspekte von dem Geheimnis. In Vers 3 sehen wir, das Geheimnis wurde ihm durch Offenbarung kundgetan. Also Gott selbst hat es sichtbar gemacht. Ein Geheimnis ist was, was vorher verborgen war. Niemand hat das vorher gewusst, in diesem Ausmaß. Aber Gott hat es an Paulus direkt gezeigt und ihm damit auch diese Verwaltung anvertraut. Und er schreibt, dass er vorher den Brief schon geschrieben hat über dieses Geheimnis. Das sehen wir dann noch ein paar Stellen, wo er das schon alles beschrieben hat. In Vers 4 sehen wir noch ein Detail, es ist das Geheimnis des Christus. Des Christus, ja, was ist das? Das beschreibt er dann auch noch. Man sieht in Vers 5, das Geheimnis ist in früheren Generationen den Menschen nicht bekannt gemacht gewesen. Also das, was Paulus da offenbart hat, das war verborgen bis dahin. Im Alten Testament findet man das nicht so. Es ist angedeutet, dass alle Menschen errettet werden. Aber wie genau das geht, ja, und was das dann bedeutet, in welche Segnungen Gott jeden hebt, der sich an Jesus Christus als sein Heiland wendet, das war da nicht bekannt. Aber es ist jetzt, heißt es, offenbar worden. Und zwar hat es Gott offenbar gemacht, seine heiligen Apostel und seine Propheten. Und das sind eben nicht Propheten vom Alten Testament, sondern die Männer, die im Neuen Testament von Gott her geredet haben. Ja? Also die neutestamentlichen Propheten, wo Gott seinen Ratschluss offenbart hat, wo Gott das Geheimnis offenbart hat und diese Männer es verkündigt haben und es aufgeschrieben worden ist. Das, was wir heute in unsere Hände halten in der Bibel. Ja, und was ist das Geheimnis jetzt eigentlich? Das er da so spannend ankündigt. In Vers 6 liest man es. Er sagt dort, genau, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das ist das Geheimnis des Christus, dass Menschen, auch Nicht-Juden, Miterben sind oder mit einverleibt sind, also oder wörtlich heißt es mit Leib sind, Teil von einem Leib sind und dass sie mit Teilhaber sind von einer Verheißung. Und dies alles ist möglich in Christus, sagt er. Also dadurch, wenn du verbunden bist mit Jesus Christus, wenn du ihn als dein Retter und Heiland angenommen hast, dann bist du in Christus und sei Gnade und sei Rettungswerk, sage ich mal, umhüllt die und macht die passend vor Gott. Schuld ist vergeben. Neues Leben ist gegeben in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und du bist passend für ewige, liebende Gemeinschaft mit Gott. Schauen wir uns diese drei Dinge an. Sie sind Miterben, sagt Paulus. Ja. Das heißt, sie teilen das gleiche Erbe wie auch die bekehrten und erretteten Juden. Was ist das für ein Erbe oder um was geht's? Paulus hat darüber schon geschrieben. Wir lesen es in Kapitel 1, die Verse 11 bis 14. Da schreibt Paulus schon von einem Erbe und das ist wahrscheinlich die Stelle, die er meint, wenn er sagt, er hat vorher schon darüber geschrieben. Da sagt er, Epheser 1, Vers 11, in dem, also in Christus, in dem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rat seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Also wer hat zuvor auf den Christus gehofft? Nur die Juden, sein eigenes Volk, weil ihnen der Messias, der Retter, angekündigt war und sie haben auf ihn gehofft. Jesus Christus ist gekommen, er ist der Retter. Und jetzt kann Paulus schreiben, dass die, die sich an Jesus gewendet haben, aus dem Judentum heraus, auf ihn als den Messias vertraut haben, die haben als Erbteil erlangt, das Gott verheißen hat schon. Sie sind Erben geworden. Ganz genau. Und dann geht es weiter in Vers 13. Jetzt sagt Paulus, indem auch ihr, also jetzt kommt der Wechsel, wir und jetzt auch ihr. Und jetzt spricht er über die Epheser, über die Nationen, über die Heiden. Also in Christus, in dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Also in dem auch ihr. Das heißt, in Christus haben also auch die Epheser, die Nicht-Juden, diesen Heiligen Geist erhalten. Ja? Und er beschreibt auch sehr schön, wie und wann das passiert bei jedem Mensch, nachdem ihr das Evangelium gehört habt und nachdem ihr das Evangelium geglaubt habt. Das sind die Schritte, die frohe Botschaft hören, nachdenken drüber, prüfen in der Bibel, auf sich selbst beziehen, glauben, vertrauen, dass Christus auch für meine Schuld gestorben ist und sich im Glauben und Vertrauen an ihn wenden. Dann schreibt er, das ist der Weg der Rettung. Das Evangelium hören, glauben, dann wird man errettet und erhält den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist das Unterpfand des Erbes, schreibt er auch an der Stelle. Das ist die Anzahlung. Das ist der erste Teil von dem kompletten Erbe, ja. Wenn man was anzahlt, dann macht man ganz klar, ich möchte das komplett erwerben. Also das ist schon meins. Ja, deswegen zahle ich ja einen Teil an. Und das macht Gott. Mit jedem, der sich im Glauben an Jesus Christus wendet. Dem schenkt er den Heiligen Geist und macht damit ganz klar, du gehörst mir. Ich habe dich erkauft. Und dein volles Erbe wartet noch. Aber schon jetzt hast du den Heiligen Geist und viele Segnungen. Also man sieht, Paulus schreibt davor, dass sie Miterben sind. Jeder, der sich an Jesus Christus wendet im Glauben, wird errettet und ist Erbe. Ja, ist Erbe von diesen Verheißungen und von diesen Segnungen, die Gott versprochen hat. Heidenchristen sind zusammen mit den Judenchristen Erben. Der zweite Aspekt ist, er schreibt davor, dass sie mit Einverleibte sind am selben Leib, also dass sie Teil von dem gleichen Leib sind. Was ist das für ein Leib? Ja? Das ist der Leib des Christus. Juden wie Heiden, jeder Mensch, wenn er sie bekehrt, dann wird er Teil von dem Leib des Christus, wird eingegliedert. Und auch darüber hat Paulus schon geschrieben. In Kapitel 1, die Verse 22 und 23 erklärt er, da heißt es, da ist die Rede von Gott, dass er an Herrn Jesus alles schon unterworfen hat. Heißt, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also die Menge der Menschen, die sich im Glauben an Jesus Christus wenden und errettet sind, bilden die Gemeinde, die Versammlung, bilden diesen Leib des Christus. Der Herr Jesus ist das Haupt, die Gemeinde ist der Leib. Und das hat begonnen eben vor 2000 Jahren mit dem ersten Pfingstfest, die Bekehrung der Menschen damals, mit der Gabe des Heiligen Geistes. Und egal ob Jude oder Heide, jeder, der sie bekehrt, wird eingegliedert in diesen Leib. Und so ein Leib, der spricht von inniger Gemeinschaft, von organischer Verbundenheit. Was wäre das Haupt ohne dem Leib? Was wäre der Leib ohne dem Haupt? Ja, das sind Dinge, die organisch verbunden sind. Und wenn der Herr Jesus so ein Bild gebraucht, dann sagt er uns, ich möchte dich bei mir haben. Ich möchte organisch innig verbunden sein mit dir. Mit jedem, ja, der sich an ihn wendet. Der Herr Jesus hat sich entschieden, dass er so innig und untrennbar mit jedem Menschen, der gerettet ist, verbunden ist. Wie das Haupt mit dem Leib. Und im Kapitel 2, in die Verse 13 bis 16, erklärt Paulus mehr noch von diesem Wunder. Da sagt er, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei, friedenstiftend in sich selbst, zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Wir lesen davor, Gott hat aus beiden eins gemacht, aus Juden wie aus Nichtjuden. Jeder, der sie bekehrt und errettet wird, bildet zusammen, bilden sie eins. Er spricht von einem neuen Menschen, ein neuer Leib, in diesem Leib versöhnt mit Gott zu sein. Das ist das Wunder, das der Herr Jesus wirkt. Das ist die Gemeinde, der Leib Christi. Also jeder, der sich zu Jesus bekehrt, ist Erbe, mit alle anderen, die sich zu ihm hier bekehren, und er ist Teil des Leibes Christi. Und eine dritte Sache nennt Paulus, er spricht davon, dass jeder, der sich zu Jesus bekehrt, auch mit Teilhaber der Verheißung ist. Also man hat Mitteil an einer Verheißung. Und die Frage ist, was ist das für eine Verheißung? Und ich denke, das ist der Heilige Geist. Gott hat diesen Heiligen Geist, seinen Geist, versprochen. Er hat versprochen, dass er ihn ausgießen wird über alles Fleisch. Und das lesen wir im Buch Joel. Entschuldigung. Das lesen wir im Buch Joel. Und da spricht der Prophet Joel zu seinem Volk, zu den Juden, zum Volk Israel. Und letztlich ist es aber Gott, der spricht. Und ich lese Joel 2, Vers 27 bis 3, Vers 2. Gott spricht und sagt, und ihr werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr beschämt werden. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Und sogar über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Also Gott hat angekündigt, schon im Alten Testament, dass es seinen Geist geben wird. Und die Juden haben gedacht, das hat er zu uns gesagt, also ist der Geist für uns gedacht. Das wird er mal mit uns machen. Ja, und es stimmt. Zu Pfingsten ist genau das passiert. Gott hat den Heiligen Geist gegeben und er ist zuerst auf die Jünger Jesu gekommen, die ihm nachgefolgt sind. Und das waren alles Juden. Und Paulus hat in der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt. Ja, und viele haben zum Glauben gekommen und sie sind rausgegangen. Und haben das verkündigt. Und Gott hat Petrus hat gepredigt zu Pfingsten. Und Gott hat dann Petrus auch geschickt zu Cornelius, einem römischen Hauptmann. Und er hat dort das Evangelium verkündigt. Und Cornelius und sein ganzes Haus ist gläubig geworden an Jesus Christus. Und Gott hat ihnen einen Heiligen Geist geschenkt und hat es gezeigt, indem sie in Zungen geredet haben. Und die Juden waren außer sich und sagen, wie kann das sein, wie kann Gott die Verheißung jetzt auch die Nationen geben? Aber es war Gottes Zeichen, dass er wahrmacht, sein Geist über allem Fleisch ausgegossen. Nicht begrenzt auf Juden, sondern für jeden, der sich an Jesus als den Heiland wendet. Und im Epheserbrief haben wir schon gelesen, jeder, der sich bekehrt, bekommt den Heiligen Geist. ist also mit Teilhaber dieser Verheißung. Nochmal Epheser 1,13, indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Jeder erhält diese Verheißung. Und so erklärt Paulus dieses Geheimnis des Christus, das den Menschen verborgen war, das im Alten Testament so nicht irgendwie klar war. So eine innige Verbindung, Haupt und Leib, organisch verbunden, untrennbar verbunden, ja. Erbe, mit Teilhaber dieser Verheißung. Das ist offenbar worden erst, wo Gott es offenbart hat, seine Propheten und seine neutestamentlichen Apostel. Und möglich wird das in Christus. Das heißt, wenn du dich bekehrst, wenn du dich im Vertrauen an Jesus wendest, dann wird auch das für dich möglich. Ja. Und gemeinsam mit jedem anderen, der diesen Schritt tut, wird man eingegliedert in diese Gemeinde und bildet den Leib des Christus. An anderer Stelle heißt es eine Behausung Gottes im Geist, der Tempel Gottes. Jeder, der sie bekehrt, wird davon Teil. Und das Ganze passiert durchs Evangelium. Paulus sagt, er ist Diener worden dieses Evangeliums. Er hat es rausgetragen und verkündigt, diese frohe Botschaft. So nah und so innig mit Gott verbunden zu werden. Jeder Mensch, für jeden steht es offen. Und er geht weiter, Verse 8 bis 13, erklärt Paulus jetzt auch, was Gottes Ziel ist mit dem Ganzen. Also wir kommen zum nächsten Abschnitt, das Geheimnis des Christus und Gottes Ziel. Epheser 3, Verse 8 bis 13. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Er spricht wieder über seinen Dienst und sagt, Gott hat ihm diese Gnade gegeben, den Heiden den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkünden. Wie reich ist das, was Gott vorbereitet hat in Christus für jeden Mensch? Es ist letztlich unergründlich. Bis zum letzten Grund kann man da nicht vordringen, was das heißt. Es wird uns beschrieben, aber auch da merke ich, wenn man darüber nachdenkt und sich vorbereitet, gerade im Epheserbrief, es ist wie wenn man irgendwo an einer Metalloberfläche kommt, wie man vor da rumkratzt. Ja. Ich komme nicht richtig rein und dringe nicht wirklich ein in das, was Gott da beschreibt für mich. Ja. Aber in der Ewigkeit, dort werden wir staunen und die Ewigkeit damit verbringen, da drüber zu staunen und anzubeten, wie unglaublich reich das ist, was der Herr Jesus vorbereitet hat. Es war Paulus sein Dienst, ja, den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Das Evangelium in alle Facetten zu verkündigen, alle zu erleuchten, sagt er. Das heißt also, Licht zu bringen, Licht in das Leben reinzubringen, dass ich mal sehe, wo bin ich eigentlich unterwegs, was mache ich eigentlich, wer bin ich eigentlich. Ja. Das macht alles Gott durch sein Wort. Er wirkt in uns und schenkt Licht, dass wir Orientierung kriegen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Dass wir Sünde erkennen, Verlorenheit erkennen, das Rettungsangebot vom Herrn Jesus erkennen und annehmen. Und er schreibt nochmal, dass dieses Geheimnis von Ewigkeit her verborgen war. Es war also nicht sichtbar. Es war verborgen in Gott. Aber Gott hat es offenbar gemacht mit einem Ziel und das lesen wir in Vers 10. Dort schreibt Paulus, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan wäre die mannigfaltige Weisheit Gottes. Also Gott hat es offenbart, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan wird. Also Gott möchte seine Weisheit bekannt machen. Vor wem? Vor diesen Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern. Das ist ein Ausdruck, den wir immer wieder finden, das heißt die Engel. Das ist die unsichtbare Engelswelt. Denen möchte Gott seine mannigfaltige Weisheit bekannt machen. Und wie macht er das? Durch die Versammlung. Durch die Gemeinde. Durch jeden Einzelnen, der sie bekehrt hat, der an Jesus Christus glaubt und errettet ist. Und mannigfaltig, das ist ein interessantes Wort, das heißt so viel wie bunt, schillernd, vielfarbig. Gottes Weisheit ist schillernd, ja, vielfarbig. Da steckt so viel drinnen. Und es drückt aus, wie Gott so individuell mit jedem einzelnen Menschen umgeht. Ja, denkt mal jeder für sich zurück, was Gott alles gebraucht hat in deinem Leben, um zu dir zu reden. Wie viele Situationen, wie viele Menschen, ja, wie viele Begebenheiten. Und Gott hat jeden von uns an dem Punkt abgeholt, wo er steht und wo er war. Gott hat nicht das Standardrezept, das er auf alle ausrollt, sondern sieht jeden Einzelnen und sagt, boah, der braucht das und die braucht das. Ah, genau, da muss ich so aussetzen. Mannigfaltig, schillernd, bunt, vielfältig. So ist Gottes Weisheit. Ja? Jede Bekehrungsgeschichte ist ein Unikat, ist einzigartig. Und was Gott wirklich alles unternommen hat, um dir und mir zu sorgen, dass wir verloren sind, ja, uns abzuholen an dem Punkt. Wie er gewirkt hat mit unglaublicher Geduld, um zu sorgen, dass er uns liebt. Wie er Sünde aufdeckt, wie er Rettung anbietet, bei jedem ganz individuell. Das heißt, jede einzelne Bekehrungsgeschichte zeigt der Engelswelt, wie unglaublich weise Gott ist und liebevoll. Und die Engel staunen und sagen, boah, wie ist das gegangen? Oder sie staunen über das komplette Erlösungswerk an sich. Wie kann das gehen, dass der heilige Gott sündige Menschen errettet, sodass sie Gemeinschaft haben? Ja, undenkbar. Wie soll das gehen? Ja, Gott hat einen Weg gefunden, indem er selbst ja, auf diese Erde gekommen ist, Mensch geworden ist und die Schuld auf sich genommen hat. Unglaublich, die Engelswelt staunt darüber. Was für ein genialer Plan. Und was für Hingabe. Was hat es gekostet in dem Ganzen? Und dann dieses Wunder, dass Gott aus jedem Einzelnen, wo wir alle so unterschiedlich sind und so individuell sind, formt er uns, nimmt uns zusammen und baut daraus die Gemeinde. Mannigfaltige Weisheit, oder? Wie kann das gehen? Ja, aber lasst in uns Liebe wachsen zu ihm, zu den Geschwistern, zu allen Menschen. Er verändert unseren Charakter. Ja, wir können Schlechtes ablegen, in seiner Kraft überwinden, gutes Ei üben. Ja, wir können einander vergeben. Er schenkt uns Gaben, mit denen wir uns dienen können. All das zeigt die Engel, wie unglaublich groß und bunt Gottes Weisheit ist. Und William MacDonald hat das in seinem Kommentar, finde ich, sehr gut ausgedrückt. Das möchte ich euch vorlesen, den Absatz. Er schreibt über diese Stelle Folgendes. Eine der gegenwärtigen Absichten Gottes im Zusammenhang mit dem Geheimnis ist es, den himmlischen Heerscharen seine mannigfaltige Weisheit zu offenbaren. Paulus verwendet hier erneut das Bild einer Schule. Gott ist der Lehrer, das Universum ist der Klassenraum, die Engelwesen sind die Schüler. Das Thema lautet die mannigfaltige Weisheit Gottes. An der Gemeinde wird das beispielhaft gezeigt. Die Engel werden dazu geführt, seine unausforschlichen Ratschlüsse und seine Wunderwege zu bestaunen. Sie sehen, wie Gott zu seiner eigenen Ehre über die Sünde triumphiert hat. Sie erkennen, wie er den Besten des Himmels gesandt hat, um die Schlimmsten der Erde zu retten. Sie sehen, wie er seine Feinde zu einem gewaltigen Preis erlöst, sie durch die Liebe bezwungen und als Braut für seinen Sohn zubereitet hat. Sie erkennen, wie er seine Gemeinde mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt ausgestattet hat. Und sie sehen, dass durch das Werk des Herrn Jesus Gott mehr Ehre erhält und den gläubigen Juden mehr Segnungen zugeeignet werden, als wenn es der Sünde niemals gestattet worden wäre, in die Welt einzubrechen. Gottes Ehre ist wiederhergestellt. Christus ist erhöht worden, Satan ist besiegt und die Gemeinde ist in Christus eingesetzt worden, seine Herrlichkeit zu teilen. Soweit seine Gedanken zu dem Abschnitt. Also Gottes Ziel ist es, den Engeln durch die Gemeinde seine Weisheit zu zeigen. Aber der Satz geht noch weiter. In Epheser 3, Vers 11 sagt Paulus, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also alles das ist geschehen nach dem ewigen Vorsatz, den Gott gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, das Geheimnis des Christus, nämlich, dass durch Jesus Christus die Rettung und ewiges Leben mit Gott möglich ist, das hat Gott schon festgelegt, vor alle Zeiten. Es war ein ewiger Vorsatz. Also nur bevor irgendwie was war, nur bevor diese Welt erschaffen war, hat Gott schon gewusst, dass Satan rebellieren wird und die Menschen ihm in die Sünde folgen werden. Noch bevor das geschehen ist, hat Gott schon seinen Heilsplan ausgearbeitet gehabt. Die Rettung soll allein durch Christus sein. Sei ewiger Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus. Und als dann die Zeit gekommen ist, hat der Herr Jesus diesen Plan ausgeführt, hat den Himmel verlassen, ist Mensch geworden, hat die Schuld auf sich genommen, ist gestorben am Kreuz, ist auferstanden, aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes wieder. Der Plan, der schon festgestanden ist, von Ewigkeit her, dass diese Rettung allein durch Christus Jesus sein soll. Also da sehen wir, Gott ist nichts entglitten. Nicht irgendein Notfallplan, Plan B oder irgend sowas. Gott weiß, Gott setzt fest, Gott führt aus. Gott hat das Geschehen in seiner Hand. Wie schön ist das? Was für einen unglaublich mächtigen, herrlichen Gott haben wir da. Und wie schön ist es, mit ihm versöhnt zu sein, durch Jesus Christus. Und dann kommt Paulus dahin, dass er schreibt in Vers 12, in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Also in Jesus haben wir Freimütigkeit und einen Zugang in Zuversicht zu Gott durch den Glauben an ihn. Ja, die Vergebung der Sünden, die Rettung, ist nicht das Ende von allem, sondern es ist der Startpunkt für eine neue Beziehung, eine liebende Beziehung, wo man jederzeit Freimütigkeit hast, ohne dass du dir Gedanken machst, wie du das formulierst oder wie du das sagst. Ja. Manchmal ist man irgendwo eingeladen in der Gesellschaft und es ist komisch. Ja, und dann kann man gar nicht so reden irgendwie. Man ist irgendwie gehemmt, weil man einfach die Menschen nicht so kennt oder irgendwie. Da ist man nicht freimütig. Aber der Paulus sagt, gegenüber Gott, da können wir freimütig sein. Ja. Da kannst du dein Herz ausschütten und sollst das machen. Alles, was dir auf dem Herz liegt an Sorgen oder was dich erfreut, alles darfst du mit ihm teilen. Du musst es nicht in geschliffene Worte kleiden, sondern du darfst es so sagen, wie es in deinem Herzen ist. Und er sagt, wir haben Zugang in Zuversicht. Ja. Also wir dürfen ganz zuversichtlich zu Gott kommen, immer, jederzeit, mit allem und wissen, dass er hört und er hört. Und nach seinem Willen, er weiß eh, was das Beste für uns ist. Was für ein Vorrecht, was für eine Stellung. Und Paulus selbst hat es braucht in dem Moment. Er kommt jetzt in Vers 13 wieder dahin, dass er sagt, deshalb bitte ich nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Er ist in Gefangenschaft, das ist nicht toll, kann man das nicht so schön stellen wir vor. Aber auch er hat in Zuversicht mit Freimut zu Gott kommen können, immer alles ihm heilen können. Und er sagt, werd's doch nicht mutlos wegen meiner Situation. Es ist doch nichts aus dem Ruder gelaufen. Gott hat das alles in der Hand. Ich bin da, wo ich sein soll. Und er sagt, schaut's doch, Gott hat mir das alles anvertraut. Gott hat mir diesen Dienst gegeben, hat mir die Verwaltung gegeben. Ich habe es ausgeführt, ich habe nichts Böses gemacht, habe niemanden getötet, betrogen oder bestohlen. Ich bin da, weil es Gottes Wille ist. Nicht, weil ich irgendwas Böses gemacht habe. Und so kann er ganz zuversichtlich, ja, ohne irgendein Hadern mit der Situation, auch die Epheser zusprechen und sagen, macht euch keine Gedanken, es ist alles gut. Werdet nicht mutlos. Und wenn wir mal bedenken, klar, Gefangenschaft, Drangsal, das ist nicht schön für denjenigen, der da drin steckt. Aber wie hat Gott durch das auch wieder segensreich verwendet für uns? Es war diese Zeit der Gefangenschaft, wo Paulus den Brief geschrieben hat. Vielleicht war es eine besondere Zeit, wo er viel nachdenken hat können. Wo er viel beten hat können. Und Gott, der ihm diese Gedanken schenkt, und er schreibt es auf. Und das haben wir heute, was da uns abgeht, wenn wir den Epheserbrief nicht hätten. Und er hat noch ein paar andere Briefe geschrieben in der Gefangenschaft. Also merkt man, diese Zeiten haben nicht schön für uns, aber Gott gebraucht es. Benutzt es als einen großen Segen. Ja, Paulus hat vieles ausgeführt jetzt, hat tiefe Wahrheiten erklärt. Und jetzt kommt er dahin, dass er betet. Der nächste Abschnitt sind die Verse 14 bis 19, das Geheimnis des Christus und die Bitte um Erkenntnis. Weil wenn man sich das so anschaut, ja, wer kann das wirklich erfassen? Mit unserem menschlichen Verstand stehen wir da sofort an, Gottes Gnade zu erfassen und so weiter. Und deswegen macht Paulus genau das, was wir alle immer machen sollten. Er betet zu Gott und bittet, dass Gott durch Licht schenkt, Erkenntnis gibt, schenkt, dass wir das durch mehr erfassen und festhalten können, was da für große Wahrheiten sind. Da lese ich die Verse 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird, damit er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Also Paulus beugt seine Knie, er geht auf die Knie, er beugt sie äußerlich wie innerlich vor dem Vater, von dem jede Familie im Himmel und auf Erde benannt ist. Familie heißt eigentlich an der Stelle Vaterschaft. Nach Gott ist jede Vaterschaft benannt. Was heißt das? Ein Vater ist der, der, sage ich mal, das Leben schenkt zusammen mit der Mutter, der den Kindern praktisch das Leben schenkt, der Ursprung des Lebens ist. Der Vater ist der, der die Familie versorgt, der sie beschützt, behütet, ihnen vorsteht. Und so betet Paulus zu Gott als diesem Schöpfer, dem Ursprung von allem Leben und dem Erhalter vom Leben. Und er bittet ihn, dass er durch die Epheser und alle Heiligen stärkt am inneren Menschen. Also an diesem unvergänglichen Teil von jedem von uns. Das Leibliche vergeht, aber Seele, Geist, das bleibt. Das ist unser innerer Mensch. Das bleibt ewig. Und an dem soll man gestärkt sein, geistlich gestärkt sein. Und er betet, dass der Christus in den Herzen wohne. Man stutzt ein bisschen, weil sie sind ja bekehrt. Sie sind ja gläubig und haben den Heiligen Geist. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich werde Wohnung machen in jedem von euch. Stimmt. Aber wohnen ist da jetzt wahrscheinlich nicht gemeint, dass jemand da einzieht, sondern dass er da wohnt und sich wohlfühlt. Ja? Eine Wohnung, ja, die leer steht, nicht bewohnt ist, das sieht man. Das ist irgendwie steril, da ist kein Leben da. Aber es geht darum, dass unser Herz bewohnt ist, dass der Herr Jesus sich wohlfühlt und dieses Herz ausfüllt, die ganze Wohnung ausfüllt. Die Bereiche von unserem Leben, von unseren Entscheidungen, von unserem Denken, darum geht's. Mein Denken, mein Wollen sollte eher führen. Und so wie die Herrlichkeit Gottes in die Stiftshütte eingezogen ist oder in den Tempel eingezogen ist, so sei Herrlichkeit in unsere Herzen sei. Einziehen, dort sei, es alles erfüllen, hell strahlen. Weil jeder von uns ist ein Tempel Gottes, jeder, der einen Herrn Jesus angenommen hat. Und die Gemeinde als Ganzes ist der Tempel Gottes, wo Gott wohnt. Ja, mitten in uns und unter uns. Und dann kommt er da hin, dass er bittet, dass sie doch in Liebe gewurzelt und gegründet sind. In Liebe gewurzelt, stellt euch einen Baum vor, einen großen, hohen Baum. Wie kann der feststehen? Nur wenn er tiefe Wurzeln hat und einen festen Untergrund hat, wo er seine Wurzeln tief freitreibt, dann steht der fest verwurzelt. Oder ein Haus, wie kann das gut stehen? Nur wenn es ein festes, gutes Fundament hat. Und darum bittet er, dass dieser starke Untergrund, dieses feste Fundament doch in unserem Leben die Liebe ist. Fest verwurzelt in der Liebe und fest gegründet in der Liebe. Was meint er für Liebe? Ich denke, er meint die Liebe Gottes zu uns, dass uns das bewusst ist, wie sehr Gott jeden Menschen liebt. Und wie groß die Liebe des Christus ist, das sollte uns vor Augen stehen. Und da drin sollen wir fest verwurzelt sein. Ja? Das ist immer ein Ansatzpunkt von Satan, dass er uns das kaputt machen möchte. Gott liebt dich gar nicht. Oder du bist zu schlecht für Gott. Oder du hast Gott wieder enttäuscht. Ja? Im Judasbrief heißt es mal, ihr aber Geliebte, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Das ist das Entscheidende. Dass uns das immer wieder vor Augen steht, dass wir es uns durch sein Wort in Erinnerung rufen. Gott liebt so sehr, das können wir eh nicht begreifen. Aber es muss uns vor Augen stehen. Da drin sollen wir gewurzelt sein und gegründet sein in dieser Liebe. Und Paulus betet dafür, dass die Epheser und alle Heiligen völlig erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Auf was bezieht er sich da? Schwarz im Song. Vielleicht auf die Liebe Gottes, die Liebe des Christus. Das trifft es wahrscheinlich schon sehr gut, weil da steckt alles drin. Ich beziehe es jetzt mal ein bisschen spezieller auf sein Erlösungswerk an sich. Ja. Paulus betet, dass sie diese vier Dimensionen völlig erfassen können und wir mit ihnen. Ja. Die Breite. Gottes Erlösungswerk ist so unglaublich breit, so weit. Er schließt keinen Menschen aus. Sein Erlösungswerk gilt für alle Menschen aus allen Nationen zu allen Zeiten. Juden wie Heiden. Seine Liebe gilt alle Menschen mit dem Ziel, dass der Mensch sich im Vertrauen an ihn wendet und errettet wird. Die Länge. Gottes Erlösungswerk beginnt, bevor irgendwas war. Also in der Ewigkeit. Und es reicht bis in die Ewigkeit. Wir haben es vorher gelesen, Gottes Vorsatz vor allen Zeiten war schon geplant, es beginnt in der Ewigkeit und es hat Bestand bis in alle Ewigkeit, weil die erlöste und errettete Schar wird Gott preisen in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit bei ihm, ewiglich. Also von Ewigkeit zu Ewigkeit, die Länge von seinem Werk. Die Höhe, was bedeutet das? Der Herr Jesus, der Erhöhte, der Erhabene, er war immer der Höchste. Er war immer schon in höchster Stellung im Himmel. Aber er hat sich erniedrigt bis ans Kreuz und ist dann aber wieder erhöht worden, sitzt zur Rechten Gottes. Und in Epheser 2, Vers 6 schreibt Paulus dies. Er sagt, und hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Ja, die Höhe, wie unglaublich hoch erhaben der Herr Jesus schon immer war und wieder ist. Und dann die Tiefe. Wie weit hat der Herr Jesus runtergehen müssen, dass diese Rettung möglich wird? Ja, wo waren wir alle? Weltlich in irgendeiner Grube, in einem Loch, im Schlamm. Keine Chance, da rauszukommen. Völlig im Sumpf der Sünde gefangen. Keine Möglichkeit der Rettung, der Befreiung. Keine Hoffnung, keine Zuversicht. Aber der Ewige und der Herrliche ist runtergestiegen vom Himmel, Mensch worden und ist in diesen Sumpf, in diese Sünde reingekommen. Zu uns, um uns zu befreien aus dieser Tiefe heraus. Und wenn man diese vier Dimensionen, die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe aufzeichnet und verbindet, was entsteht? Es entsteht ein Kreuz. Und das ist für mich so schön bildlich, weil im Kreuz strahlt Gottes Liebe und sein geniales Erlösungswerk am allerhellsten. Wo sonst? Dass der Ewige sie in die Zeit begibt, um uns zu retten. Und der Herrliche und der Sündlose sie mit Sünde identifiziert, um dich und mich zu retten. Am Kreuz ist es passiert. Und Paulus bittet darum, dass wir das doch mehr erfassen, dass wir da drin doch wachsen. Diese Breite und Länge, diese Höhe, Tiefe, diese Aspekte, dass wir da mehr verstehen dürfen, weil das führt uns zum Staunen, das führt uns zur Anbetung und das führt uns in ein Leben, wo wir aus Begeisterung und Liebe zu ihm leben. Und er bittet weiter in Vers 19, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Also er bittet darum, dass wir doch mehr und mehr von der Liebe des Christus erkennen mögen. Aber ihm ist auch klar, dass wir diese Liebe im vollen Umfang, in voller Tiefe, in letzter Tiefe nicht wirklich erkennen können. Es ist, was das unser Erkenntnis übersteigt. Mit unserem Verstand werden wir es nicht wirklich ergründen können bis ins Letzte. Aber mit unserem Herzen werden wir doch immer wieder was erahnen davor. Und es bewegt unser Herz und das ist gut. Und dann können wir darauf antworten, können es erwidern. Und das Ziel ist, und das wird dann auch passieren, dass der Herr Jesus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, wie wir schon gehört haben. Die ganze Fülle Gottes wohnt in uns und erfüllt uns. Das ist sein Gebet. Er bittet, dass Gott sie stärkt und dass Gott schenkt, dass sie drin wachsen, mehr von der Liebe von Christus und von seinem Erlösungswerk zu erkennen. Und das sollten doch auch wir alle füreinander und für jeden von uns beten, dass wir da drin wachsen, weil das kann nur Gott schenken, ganz klar. Wir können so viel Bibel studieren, wie wir wollen. Es ist Gott, der uns schenkt, mehr zu erkennen von seinem Werk, von seiner Erlösung, von seiner Liebe. Er und nur er kann diese Dinge aufschließen. Paulus hat viele Erklärungen gegeben, unglaublich große, tiefe Dinge gegeben, und in seinem Gebet auch große Bitten an Gott gerichtet. Aber jetzt am Ende kommt er zur Anbetung und muss sagen, Gott ist weit größer als alles das, was ich mir jetzt vorstellen kann. Und er sagt in die Verse 20 und 21 folgendes, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Paulus beschreibt in dem überreichen Satz, er häuft Worte auf. Ja, und es hilft, oder mir hat es total geholfen, wenn man den Satz mal so runterbricht und sagt, um was geht's? Und was fügt dann hinzu? Und was fügt er noch hinzu? Und noch und noch. Ja. Schauen wir es uns mal kurz noch an. Er sagt im Grundsatz, Gott vermag. Ja, er sagt, Gott kann. Gott hat alle Möglichkeiten und alle Fähigkeiten. Und er sagt, er vermag zu tun. Das heißt, er setzt diese Möglichkeiten und Mittel auch ein. Gott kann und setzt es ein. Er sagt, er vermag zu tun, was wir erbitten. Also er kann das tun, was wir von ihm erbitten. Er vermag zu tun, was wir erdenken. Also er kann das tun, was wir uns vorstellen können. Das ist kein Problem für Gott. Er hat Mittel und Möglichkeiten. Er vermag zu tun, was wir erbitten oder erdenken. Alles, was wir erbitten oder uns überhaupt nur vorstellen können, vermag Gott zu tun. Es geht aber weiter. Er sagt, er vermag alles zu tun, was wir erbitten oder erdenken. Nicht limitiert, in keiner Weise. Er sagt, er vermag mehr zu tun, als was wir erbitten oder erdenken. Also das Limit sind wir, aber nicht für Gott. Er kann weit mehr tun, als was wir überhaupt erbitten oder uns vorstellen können. Und dann kombiniert er alles. Er vermag über die Maßen mehr zu tun, als wir erbitten oder erdenken. Also nicht nur irgendwie ein bisschen mehr, sondern über die Maßen. Ja, das fließt über, das stoppt nicht. Und dann, er vermag über alles hinaus, über die Maßen mehr zu tun, als wir erbitten oder erdenken. Über alles hinaus, über die Maßen mehr. Ist das fassbar? Nimmer. Es übersteigt uns. Ja? Also er kann weit mehr über das alles hinaus, ja, als was wir uns überhaupt erdenken könnten. So groß ist Gott. Was für ein unfassbarer Gott letztlich. Ja. Er zeigt uns, Gott ist weit größer als wir. Er kann weit mehr tun, als was wir uns überhaupt erdenken können. Und so dürfen wir mit jeder Bitte, egal wie groß oder unglaublich oder unerfüllbar menschlich das ist, dürfen wir zu ihm kommen. Weil er über die Maßen hinaus mehr zu tun vermag, als was wir erbitten oder erdenken können. Und ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Ja, alle Ehre gebührt allein Gott. Ja, Epheser Kapitel 3. Paulus hat uns in dem Abschnitt große und tiefe Dinge erklärt. Er hat erklärt, er hat gebetet, Gott angebetet am Ende. Die Frage ist, was bedeutet es denn für uns, für jeden von uns? Und wenn du schon zur Gemeinde Gottes gehörst, schon Teil dieses Leibes bist, dann staunen wir doch, wie reich diese Segnungen sind, die Gott jedem schenkt, als Miterbe, ja, mit Leib, mit Teilhaber. Wie unergründlich der Reichtum ist. Beten wir dafür, wie Paulus, dass wir da mehr wachsen drin, dass wir es mehr erkennen, dass wir uns mitteilen, uns gegenseitig die Dinge als Song, die wir verstanden haben. Ich finde das so schön in der ersten Anbetungsstunde, Das ist immer dieser Moment, wo diese Dinge gesagt werden von den Geschwistern. Und das ist so schön. Ja, Gott hat irgendwo jemand was offenbart, er gibt es weiter und alle freuen sich mit, wenn wir einen neuen Aspekt irgendwo kennengelernt haben oder verstanden haben oder unterstrichen worden ist nochmal von seinem Erlösungswerk, von seiner Liebe, von seinem Wesen. Beten wir darum, dass wir da drin wachsen. Staunen wir und beten wir Gott an. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, puh, Beziehung zum Herrn Jesus, habe ich glaube ich noch nicht. Keine Ahnung, war ein bisschen verwirrend, was du da alles gesagt hast heute. Verstehe. Aber dann ist der Tipp folgender. Sich mit dem Evangelium beschäftigen, die Bibel lesen. Ja, Gott hat alles vorbereitet und Gott schreibt uns das mit dem Ziel, dass wir errettet werden. Ja, wenn da Fragen haben, sprich mit irgendeinem Christen, den du kennst, wo du das siehst in seinem Leben, dass da was anders ist. Frag ihn. Und nur ein Tipp, finde ich immer sehr wertvoll, bete zu Gott und bete ganz ehrlich dieses Fünf-Finger-Gebet. Kennst du das? Es gibt das Fünf-Finger-Gebet, das ist ganz einfach zu merken. Das heißt, zeig mir, wie ich bin. Fünf Worte. Zeig mir, wie ich bin. Wenn man das betet, da reagiert Gott drauf. Und er zeigt uns, wie ich bin. Und dann bete das andere Fünffingergebet. Es geht, zeig mir, wie du bist. Und Gott wird auch darauf reagieren und dir sagen, wie er ist. Und wenn das beides zusammenkommt, dann ist Rettung da. Wenn du das im Glauben erfasst und annimmst, dass Gott dich so sehr liebt, und der Herr Jesus auch für dich gestorben ist, dann wirst du errettet werden. Amen.